sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wie Sie sehen, habe ich heute meinen Talar vergessen, aber ich hoffe, Sie hören mir trotzdem zu. Beginnen möchte ich mit einer schwierigen Situation, die der bekannte amerikanische Pastor Walter A. Criswell einmal erlebt hat. Übrigens jemand, den auch John MacArthur noch gekannt hat. Criswell war in großer Not. Er war Pastor der größten Baptistengemeinde von Dallas. Und er hatte erfahren, dass einer seiner Mitarbeiter hinter seinem Rücken daran arbeitete, die Gemeinde zu spalten. Es war deutlich geworden, alle Gesprächsversuche brachten keine wirkliche Besserung der Situation. Da hielt es Criswell eines Tages vor lauter Sorge nicht mehr aus. Er rief wohl noch am Sonntag in einer Tischlerei ein Möbelgeschäft ein, das er kannte, und beauftragte sie, bis zum nächsten Sonntag vor jeder Bank, vor jedem Sitzplatz in der Kirche eine Kniebank anzubringen. Sie können sich vorstellen, wie die Gemeinde sich wunderte, als sie am nächsten Sonntag in die Kirche kamen und überall diese Kniebänke angebracht waren. Und dann trat Criswell ans Pult und sagte: In den letzten etwa 70 Jahren hat es in dieser Gemeinde nie eine Spaltung gegeben. Und wir können nicht einfach zuschauen, wenn jetzt so etwas passiert. Und dann forderte er die ganze Gemeinde auf, niederzuknien. Dafür hatte er ja diese Kniebänke anbringen lassen, von denen man sagt, sie seien heute noch da in dieser Kirche in Dallas, niederzuknien und gemeinsam den Herrn darum zu bitten, dass die Einheit der Gemeinde erhalten bleiben möge. Und der lebendige Gott erhörte dieses Gebet, wie berichtet wird. Viele Risse, die entstanden waren in dieser Gemeinde, wurden geheilt. Gott bewahrte ihre Einheit durch die Krise hindurch. Liebe Gemeinde, wie dankbar können wir sein, wenn Gott unsere Einheit als Gemeinde schützt und erhält? Wenn er uns zusammenschließt, wie Paulus sagt, durch das Band des Friedens. Nun, hier an der Uni können wir sowieso keine Kniebänke anbringen. Das ginge also ohnehin nicht, und umso mehr sollten wir, denke ich, zu Hause und in unseren gemeinsamen Gebetskreisen den lebendigen Gott darum bitten, dass er unsere Einheit in der Gemeinde weiterhin erhält, dass er die christliche Liebe unter uns wachsen lässt und dass wir alle miteinander das kostbare Geschenk der Gemeinde immer wieder zu würdigen wissen. Dass wir dieses kostbare Geschenk, was Gott uns gegeben hat, immer wieder auch als Geschenk von Gott begreifen. Auch Paulus erinnert daran, die Einheit der Gemeinde Jesu, sagt er, ist ein ungemein hohes Gut. Und in unserer Predigtreihe zum Epheserbrief sind wir nämlich jetzt genau da, wo wir darüber reden, wie sich das Miteinanderleben der Gemeinde im Praktischen bewährt. Und da war ja die erste Frage, wir hatten das letzten Sonntag gesehen, wie kann die Einheit der Gemeinde bewahrt werden. Das ist das große Thema, mit dem wir uns letztes Mal auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, für Jesus und für Paulus war das ein hohes Gut, der Zusammenhalt in der Gemeinde. Und deswegen hat Jesus ja auch an einer kritischen Stelle, nämlich kurz vor seiner Kreuzigung, wir haben das eben in der Lesung gehört, im hohepriesterlichen Gebet besonders für die Einheit seiner Gemeinde gebetet. An einer ganz markanten Stelle betet Jesus vor allem für die Einheit, mit diesen bewegenden Worten, die wir eben gehört haben. Und andersherum hat der Teufel ein großes Interesse, gerade die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Die Einheit der Gemeinde war deshalb von Anfang an angegriffen. Wenn Sie etwa an die junge Gemeinde in Korinth denken, an die Paulus schreibt, da gab es schon ganz am Anfang Spaltungen, ganz große Probleme. Und deswegen hat Paulus das ja auch geschrieben in 1. Korinther 1, ab Vers 11. Es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich gehöre zu Apollos, der dritte, ich gehöre zu Kephas, der vierte, ich gehöre zu Christus. Wie, ist Christus etwa zerteilt? Ist Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Also, das war das Problem, dass sich Grüppchen bildeten, Klicken, und die einen hissten diese Fahne und die anderen hissten jene Fahne und sie verbanden das mit Personen, obwohl sie sich in der Substanz ihres Glaubens einig waren. Das war in Korinth nicht das Problem. Wie viele Gemeinden und Werke sind wohl schon auseinandergedriftet? Nicht wegen fundamentaler theologischer Gegensätze, das gibt es auch.
Das lässt sich dann manchmal nicht vermeiden. Aber wie viele Gemeinden sind auseinandergebrochen wegen rein persönlicher Vorbehalte und Streitereien und Eifersüchteleien und Nickeligkeiten? John MacArthur erzählte mal von einer Frau, die zu ihm zum Gespräch kam und sagte, meine Gemeinde ist dabei, sich zu spalten. Und MacArthur fragt zurück, ja, warum? Und die Frau war fast in Tränen aufgelöst und sagt, ich weiß es nicht, warum. Es gibt so viel persönlichen Streit, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, warum wir streiten, wo das begonnen hat. Wir merken nur noch, dass wir immer mehr auseinanderdriften. Liebe Gemeinde, was der Teufel unbedingt zerstören will und worum Jesus den Vater inständig bittet, das muss von großer Bedeutung sein. Und das ist die Einheit der Gemeinde. Und darum schreibt Paulus es jetzt hier auch mit seinem Herzblut in diesen Epheserbrief hinein, dessen Auszug sie vor sich haben. Wir haben das letztes Mal gesehen, er sagt, wir alle haben eine Verantwortung, uns um die Einigkeit in der Gemeinde zu kümmern. So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut, Sanftmut, Geduld, ertraget einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Das sagt er dringlich, ganz dringlich. Wir alle haben eine Verantwortung. Und dann haben wir letzten Sonntag gesehen, wie wir, jeder von uns, diese Verantwortung konkret wahrnehmen können und sollen. Das steht ja hier in Vers 2. Wir, jeder von uns, soll diese vier Grundhaltungen kultivieren, entwickeln, immer mehr im Gebet von Gott erbitten, die nötig sind. Nämlich einmal Demut, hatte Paulus gesagt, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Dass ich bereit bin, mich zurückzunehmen. Dass ich bereit bin, meinen Stolz mir von Gott nach und nach abnehmen zu lassen. Nicht so sehr darauf zu achten, wie ich durchkomme und wie ich gewürdigt werde und wie es mir geht, sondern wie ich dem anderen dienen kann. Dann Sanftmut, die nächste Haltung. Auch in kritischen Situationen, Sanftmut, die Selbstkontrolle erfordert, dass ich lerne, auch meine Emotionen in den Griff zu bekommen und behutsam mit dem anderen umzugehen. Und dann die dritte Grundhaltung, die aus der Sanftmut folgt, Geduld oder Langmut. Das heißt, dass ich einen langen Atem bekomme, auch mit dem, der mir Mühe macht und mir vielleicht manchmal auf den Wecker geht und ich ihm auch auf den Wecker gehe möglicherweise. Ein langer Atem, Langmut. Und daraus erwächst dann, das war die vierte Eigenschaft, Duldungsbereitschaft aus Liebe. Duldungsbereitschaft, dass ich Böses ertragen kann. Nicht, dass ich Böses einfach zulasse und zugucke, aber dass ich Böses ertrage und dennoch versuche, dem anderen in Liebe wieder zurechtzuhelfen. Mit Demut, mit Geduld, mit Sanftmut. Ja, diese Eigenschaften, für die ist jeder von uns persönlich verantwortlich. Jeder. Und wir alle können dadurch dazu beitragen, dass die Einheit in der Gemeinde wachsen und reifen kann. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Aber so sehr wir uns hier auch bemühen sollen und so sehr der Apostel Paulus an unsere Verantwortung appelliert, eines können und müssen wir nicht tun. Wir müssen und können diese Einheit nicht selber herstellen. Wir können sie nicht herbeiführen. Paulus sagt, das müsst ihr auch nicht. Dafür hat Gott schon längst gesorgt. Die Einheit ist ja schon da. Wenn ihr als Gemeinde Jesu zusammenkommt, dann doch nur deshalb, weil der lebendige Gott den Grund dafür gelegt hat. Es ist die Einheit des Geistes. Der Heilige Geist hat sie schon unter euch gestiftet. Und wissen Sie, das ist sehr entlastend und das ist sehr beruhigend für uns. Weil wir wissen, die Einheit geht uns schon voraus. Sie ist uns schon vorgegeben. Wodurch ist sie vorgegeben? Sie ist nicht vorgegeben durch eine äußere Organisationsstruktur. Das macht noch nicht die geistliche Einheit. Selbst eine gut durchdachte Gemeindeordnung, die wir hoffentlich haben, gewährt noch nicht die geistliche Einheit. Sondern die Einheit ist wodurch uns von Gott gegeben? Durch die gemeinsame Wahrheit, wie sie uns offenbart ist in der Heiligen Schrift. Die Grundlage unserer Einheit ist die Wahrheit. Das Fundament, auf dem wir gemeinsam stehen dürfen, auf das wir uns gemeinsam berufen dürfen. Das ist die Grundlage unserer Einheit. Und das ist damals wie heute im totalen Gegensatz zu der synkretistischen Zeitstimmung drumherum. Damals herrschte ein ähnlich synkretistisches Denken im ersten Jahrhundert wie heute, dass man meinte, die Religionen teilweise ruhig miteinander vermischen zu können und jeder muss von seinem ein bisschen Abstriche machen und dann kommt man schon aufeinander zu und bekommt so eine kulturelle Synthese. Einheit nur dann, wenn man die Wahrheit nicht zu ernst nimmt. Und Paulus sagt es genau entgegengesetzt. Einheit nur dann, wenn wir die Wahrheit ernst nehmen. Nur Wahrheit schafft belastbare Einheit. Das ist die These der Bibel. Nur Wahrheit schafft belastbare Einheit. Nur Wahrheit. So, und dann zeigt Paulus uns, worin dieses gemeinsame Fundament besteht. Es ist so, als ob er sagen würde, Leute, bedenkt doch, was wir alles gemeinsam haben in Christus. Bedenkt das doch.
Und dann kommt diese Aufzählung, die unseren heutigen Predigttext darstellt. Ab Vers 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Liebe Gemeinde, das ist ein machtvoller Text. Man wagt es kaum, darüber zu predigen. So machtvoll ist dieser Text. Und wenn wir mal schauen, es sind zunächst mal 7 Einheitsfaktoren, die Paulus hier benennt. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und 7, das ist wahrscheinlich kein Zufall, 7 ist ja die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Und damit will schon Paulus sagen, es ist alles da. Gott hat in seiner Vollkommenheit für alles gesorgt, was ihr für eure Einheit braucht. Zahl der göttlichen Vollkommenheit. So, auf den zweiten Blick wird hier eine weitere göttliche Zahl deutlich. Nämlich, diese Verse sind trinitarisch aufgebaut, also entsprechend der Dreieinigkeit. Haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt. Im 4. Vers geht es um den Heiligen Geist. Ich habe das jeweils dick nochmal gedruckt. Ein Leib, ein Geist, wie auch berufen seid, zu einer Hoffnung. Und dann im 2. Vers geht es um die zweite Person der Gottheit, um den Sohn. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Im Neuen Testament ist der Ausdruck Herr in den allermeisten Fällen für Jesus gebraucht, so auch hier. Also, der Heilige Geist in Vers 4, der Herr Jesus Christus in Vers 5 und dann in Vers 6, die dritte Person der Dreieinigkeit, nämlich Gott, der Vater. Ein Gott und Vater. Man könnte sagen, der Heilige Geist ist der Schöpfer der Einheit, der Sohn, der Herr, ist das Haupt der Einheit und der Vater ist der Bewahrer der Einheit. Denn so steht es ja hier in Vers 6, ein Gott und Vater aller. Und mit diesen allen sind nicht einfach alle Menschen gemeint, sondern aus dem Zusammenhang wird deutlich, damit sind alle Christen gemeint. Gott, der Schöpfer, ist der Vater aller Christen. Denn auch was dann im Folgenden von Vers 6 steht, das gilt ja nur für die Christen sind. Und auch an anderer Stelle macht Paulus deutlich, Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Aber zum Vater haben ihn nur die, die durch Jesus Christus zu ihm kommen und an ihn glauben. Etwa Galater 3, 26, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Galater 6, 3, 26 oder Johannes 1, Vers 12, ganz ähnlich. Also, Paulus sagt, durch Jesus haben wir alle denselben Vater, durch denselben Vater gehören wir alle zu einer Familie. Das ist der Garant für die Einheit der Gemeinde, dieser Vater. Denn dieser Vater geht jetzt mit jedem seiner Kinder durchs Leben. Und wenn wir einander begegnen als Christen, begegnen wir darin auch immer Gott, dem Gott, der unser Vater ist und der uns an seiner Hand hält. Und so sagt es Paulus hier ja fast in einer Hymne. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, also Gott wacht über alle seine Kinder, der da ist durch alle, das heißt, Gott wirkt durch uns alle, er gebraucht uns als seine Werkzeuge, er gebraucht uns als seine Boten und der da ist in allen. Das heißt, Gott lebt in persönlicher Gemeinschaft in allen seinen Kindern. Er wacht über alle, er wirkt durch alle und er lebt in allen. Das gilt für jeden Christen. Und das ist ein starker Pfeiler, ein starkes Fundament unserer Einheit. Und das will Paulus den Leuten klar machen. Er sagt, macht euch klar, so solide ist diese Einheit, die Gott euch schenkt, gegründet. Alle drei Personen der Trinität wirken daran mit. Und interessant, Paulus beginnt in seiner Darstellung mit dem Heiligen Geist. Das liegt nahe, denn in Vers 3 hatte er ja gesagt, es ist die Einheit des Geistes, der Heilige Geist stiftet diese Einheit. Und jetzt fängt er also in der Einzelbeschreibung mit dem Heiligen Geist an und macht deutlich, ja, der Heilige Geist ist der Schöpfer dieser Einheit. Und Paulus deutet auch an, wie der Heilige Geist das macht, wie er diese Einheit schafft. Nämlich dadurch, dass er alle Christen zu einem Leib zusammenfügt. Ein Leib und ein Geist. Sie müssen wissen, der Körper, der menschliche Körper, der Leib, das war das Lieblingsbild des Apostel Paulus für die Gemeinde. Also er hat auch noch andere Illustrationen, noch andere Metaphern verwendet. Aber der Leib, der Körper, der Organismus, das war sein Lieblingsbild für die Gemeinde. Hat er immer wieder angewendet. 1. Korinther 12 zum Beispiel oder weiter hinten noch in Epheser 4. So, ein Leib. Und er sagt jetzt, was macht der Heilige Geist? Er fügt uns alle zu einem Leib zusammen. An anderer Stelle sagt er in 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind alle durch einen Geist, nämlich durch den Heiligen Geist,
zu einem Leib getauft. Das ist die Geisttaufe. Wir haben alle den Heiligen Geist bekommen und dadurch sind wir jetzt hineingetauft in den Leib Christi. Dadurch, dass Gott in uns lebt. Dann fährt Paulus fort, wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Das heißt, Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und damit hat er uns hineingetauft durch diese Geisttaufe in den Leib seiner Gemeinde. Wir gehören jetzt dazu. Wir haben alle den Heiligen Geist, dadurch, dass wir zu Jesus gekommen sind. Und der Heilige Geist bindet uns zusammen. Wir haben alle Anteil am Heiligen Geist. Das ist ein Grund unserer Einheit. Und dadurch macht er weiter, dass wir alle zu diesem einen Leib gehören, teilen wir alle eine gemeinsame große Hoffnung. Das steht am Ende von Vers 4. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung unserer Berufung. Und worin diese Hoffnung besteht, das hatte Paulus schon in Kapitel 1 mal angedeutet. Da hat er gesagt, Kapitel 1, 13 und 14, ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist und der ist die Anzahlung unseres Erbes. Das heißt, dieser Heilige Geist, der uns jetzt in der Gemeinde Gottes zusammengefügt hat, der ist wie eine Anzahlung, wie ein Angeld für das vollkommene Erbe, was wir noch kriegen werden. Das heißt, wir sind nicht nur in einem Leib drin, sondern wir gehören dadurch auch zu einer noblen Erbengemeinschaft. Die Gemeinde ist eine noble Erbengemeinschaft. Wir haben eine große Hoffnung, die Gott uns schenkt. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden den Tod nicht mehr schmecken. Wir werden von allem Leid, von aller Trauer, von allen Nöten befreit sein. Wir werden ewig bei ihm leben im Himmel, voller Freude und Wonne und Schönheit. So, das ist die Erbengemeinschaft. Das ist die Hoffnungsgemeinschaft. Das alles bewirkt der Heilige Geist. Das ist der erste Pfeiler unserer Einheit. So, dann kommt Paulus gleich zum zweiten Pfeiler der Einheit. Jesus, der Herr. Das ist ja gerade der Sinn dieser Operation des Heiligen Geistes, dass wir zu Jesus geführt werden. Dass wir zum Glauben an ihn kommen. Der Herr Jesus Christus. Und Paulus sagt, seht, das ist der zweite große Pfeiler eurer Einheit. Ihr glaubt alle an denselben Herrn. Ihr ruft alle dieselbe Person als euren König an, Jesus Christus. Und interessant ist dieser Titel, den Paulus hier für Jesus verwendet, Herr, den hat Jesus auch für sich selbst verwendet. Sie müssen wissen, wie das klang bei den Leuten, die das zum ersten Mal hörten. Kyrios steht hier. Und Kyrios, das machte deutlich, der Herr hier, der ist eigentlich Gott. Es gab etwa 250 Jahre vor Christus für die Juden, die in der Diaspora lebten, die teilweise nicht mehr Hebräisch konnten, eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und in dieser griechischen Übersetzung musste ja der ehrwürdige, heilige Gottesname Yahweh, der Eigenname, der Hoheitsname Gottes, Yahweh, übersetzt werden. Und wissen Sie, welches griechische Wort man für Yahweh bei dieser Übersetzung verwendete? Kyrios. Genau das Wort, das hier steht. Das ist Yahweh. Kyrios ist Yahweh. Und jetzt wird gesagt, Jesus ist Kyrios. Das heißt, Jesus ist Yahweh. Jesus ist Gott selbst. Er hat alle Hoheit. Das ist nicht einfach harmlos nur so ein Ehrentitel, wenn hier Herr steht. Sondern das heißt, Gott, der Sohn, ist Gott. Und gleichzeitig war das ja eine ganz deutliche Abgrenzung gegenüber dem Anspruch des römischen Kaisers. Der ließ sich nämlich auch Kyrios nennen, können Sie sich ja vorstellen. Der ließ sich auch Gottes Sohn und Herr nennen. Und es war eine Kampfansage an den Anspruch des Kaisers zu sagen, nein, nicht der römische Kaiser ist Kyrios, sondern Jesus ist Kyrios. Er ist der Gott, er hat alle Macht, die auch die des römischen Kaisers übertrifft. Ihm allein gebührt unsere unbedingte Unterwerfung, unsere völlige Loyalität, unsere ganze Hingabe. Das ist der Pfeiler eurer Einheit, sagt Paulus, dass ihr diesen Kyrios als euren Gott anruft. Und das ist ganz wichtig. Ihr gebraucht nicht nur den gleichen Namen. Ihr sagt alle Jesus Herr, Jesus Herr, Jesus Herr. Sondern ihr meint damit auch dieselbe Person. Ihr meint inhaltlich das Gleiche damit. Ihr ruft Jesus als den an, der er wirklich ist. Ihr glaubt so an ihn, wie die biblische Offenbarung ihn wirklich beschreibt. Dass er der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Dass er für unsere Schuld gestorben und leibhaftig auferstanden ist. Und dass vor allem Jesus allein
der Retter ist, der nicht ergänzt werden muss durch eine Kirche oder durch irgendwelche Heiligen. Jesus allein, Jesus der Herr, Jesus der Sohn Gottes, Jesus das Opferlamm für unsere Sünden. Ein Herr. Und darum sagt Paulus, wer Jesus nachfolgt, der hat nicht nur einen Herrn, denselben Herrn, sondern der hat auch denselben Glauben. Ein Herr, ein Glaube. Und wissen Sie, was Glaube an dieser Stelle meint? Glaube steht an dieser Stelle für den Glaubensinhalt, für die Glaubenswahrheit, für das Glaubensbekenntnis. Das heißt, wir glauben an den einen Herrn und von dem her empfangen wir auch den einen Glauben, das eine Glaubensbekenntnis, die eine Glaubenswahrheit. Paulus sagt, Leute, ihr habt so viel Entscheidendes gemeinsam. Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt eine so breite, solide, gemeinsame Substanz. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube. Da dürft ihr euch doch nicht durch ein paar lächerliche persönliche Streitereien auseinanderbringen lassen. Und Paulus hat noch mehr zu bieten zur Festigung der gemeindlichen Einheit. Wer an Jesus glaubt und die biblische Wahrheit annimmt, der hat noch etwas gemeinsam, eine Taufe. Und damit rühren wir natürlich an einen sensiblen Punkt. Ich weiß nicht, ob Paulus das ahnte, dass gerade das Thema Taufe oder vielmehr die Art und Weise, wie wir damit umgehen, dass sich das in der Kirchengeschichte eben oft gerade nicht als einheitsstiftend, sondern leider nur zu oft als Streitgegenstand und Spaltpilz erwiesen hat. Gerade das Thema Taufe. Und als ich sah, oh, irgendwann kommt im Epheserbrief dann das Thema eine Taufe, da habe ich gedacht, oh, wie wird das werden? Eine Taufe, das ist ein sensibler Punkt, wir wissen das alle. Und darum müssen wir jetzt im letzten Teil der Predigt genau hinsehen. Was meint Paulus eigentlich hier mit Taufe und inwiefern liegt auch in der Taufe ein Hinweis auf die Einheit, die Gott seinen Kindern geschenkt hat? Das ist jetzt sozusagen die letzte Strecke, die wir für heute gehen. Für uns ist das ja oft eine knifflige Sache, die Tauffrage. Wir wissen, im Glauben an Jesus Christus, da gehören wir zusammen, das verbindet uns und trotzdem gibt es gerade beim Thema Taufe noch so viele Meinungsunterschiede. Ich kenne nun wirklich viele Christen und viele Themen, aber ich kenne kein anderes Thema, bei dem ernsthafte Christen, die sich sonst fast an allen Punkten einig sind, so viele unterschiedliche Sichtweisen haben wie beim Thema Taufe. Das sind die einen, die stehen für die Säuglingstaufe und sagen, jawohl, wir wollen unsere Kinder sofort taufen, sobald sie geboren sind. Das sind dann andere, die sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, wir können Leute erst taufen, wenn sie zum Glauben gekommen sind. Vorher ist die Taufe nicht gültig. Und dann gibt es unter denen, die das sagen, wir dürfen also Leute erst taufen, wenn sie zum Glauben sind, wieder verschiedene Unterabteilungen, die einen sagen, für die Taufe ist ausschlaggebend, dass irgendwie Wasser dabei ist und sei es, dass es ihnen an die Stirn gesprenkelt wird. Andere sagen, nein, auch das ist keine richtige Taufe, selbst wenn es an Gläubigen vollzogen wird. Eine Taufe ist nur dann gültig, wenn sie durch Untertauchen erfolgt. Und sobald noch sozusagen eine Nasenspitze rausscheint aus dem Taufwasser, ist es nicht eine wirkliche Taufe gewesen. Es gibt eine große theologische Diskussion und Literatur zu dieser Diskussion. Es gibt also verschiedene Theorien, verschiedene Sichtweisen. Und ich muss dazu sagen, oft haben die Vertreter der einen Position nur ein verzerrtes Bild dessen, was die andere Seite wirklich glaubt und denkt. Also beispielsweise die Vertreter der mündigen Taufe, die sagen manchmal, oh weia, wenn einer für die Säuglingstaufe ist, dann vertritt er auch die Taufwiedergeburt. Also wer für die Säuglingstaufe ist, der behauptet damit auch, dass die Säuglinge durch die Taufe Christen werden. Stimmt doch gar nicht. Oder umgekehrt. Ein Befürworter der Säuglingstaufe, der sagt, oh, wenn da jemand schon so auf der Glaubenstaufe beharrt, dann sieht er die Taufe nur als ein Werk des Menschen im Sinne einer frommen Leistung. Stimmt auch nicht. Verstehen Sie, wir haben oft voneinander oder von der anderen Position nur sehr verzerrte Wahrnehmungen. Ich muss sagen, ich kenne manchen Kollegen und Freund, der in der Tauffrage anders denkt als ich. Also beispielsweise in der Malachi-Konferenz. Da sind wir mit ganz unterschiedlichen Brüdern zusammen, die in der Tauffrage ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Bruder Nordsieg war jetzt bei der Shepherd's Conference in Amerika. Da waren als Hauptreferenten unter anderem John MacArthur und R.C. Sproul vertreten. R.C. Sproul ist ein Vertreter der Säuglingstaufe, John MacArthur ist ein Vertreter der mündigen Taufe. Und sie haben beide gemeinsam diese Konferenz bestritten.
Ich habe, als ich drüber nachdachte, mir mal die Theologenbilder in meiner Bibliothek angeguckt. Da habe ich immer mal wieder Leute aufgehängt, oder zumindest deren Konterfeis. Ja, das wäre nicht so gut, also zumindest deren Konterfeis. Leute, von denen ich viel lerne, aus deren Büchern ich unendlich viel Hilfreiches entnommen habe, die mir doch aus der Ferne wirklich geistliche Helfer auch geworden sind. Ich habe Ihnen nur mal ein paar ganz wenige mitgebracht. Da habe ich festgestellt, Mensch, die sind auch in dieser Frage völlig unterschiedlicher Meinung. Hier sehen Sie Wilhelm Busch, der ist ein Vertreter der Säuglingstaufe gewesen. Oder hier Charles Haddon Spurgeon, ein Vertreter der Gläubigentaufe. Oder Martin Lloyd-Jones, das Bild von dem war zu groß, deswegen habe ich ein Buch genommen. Ein Vertreter der Taufe an Gläubigen. Und hier John Wesley, ein Vertreter der Säuglingstaufe. Also ich könnte Ihnen jetzt noch viele ganz, ganz unterschiedliche Brüder hier vorführen und immer wieder auf diesen Befund stoßen. Sie waren sich in den wesentlichen Fragen einig und in der Tauffrage eben nicht. Und sie wussten alle, entscheidend ist nicht unser spezielles Taufverständnis, sondern dass wir alle zu dem einen Herrn gehören, der uns gerettet hat. Deswegen können wir gemeinsam beten, deswegen können wir auch gemeinsam zum Abendmahl gehen. Und Paulus? Paulus würde dem prinzipiell zustimmen. Paulus selbst hat ja dringend davor gewarnt, wenn ich das mal so sagen darf, die Tauffrage zu hoch zu hängen. Er hat etwa gesagt in 1. Korinther 1, Vers 17, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Da sagt er in einer bestimmten Situation, ich bin froh, dass ich kaum einen bei euch getauft habe. Und dann nennt er so ein paar ganz wenige Ausnahmen. Und betont, ich bin von Christus nicht gesandt worden, um zu taufen. Nicht das ist mein Thema, sondern das Evangelium zu predigen. Und im Johannesevangelium wird von Jesus gesagt, Kapitel 4, Vers 2, dass Jesus auch selbst nicht getauft hat, sondern seine Jünger. Das ist ein interessanter Vermerk. Jesus taufte nicht selbst, sondern seine Jünger. Und trotzdem sagt Paulus hier in Epheser 4, Vers 5 noch mehr. Und ich denke, das kann uns auch Mut machen. Er formuliert das als Tatsache. Er sagt, ihr habt, weil ihr einen gemeinsamen Herrn habt, auch eine Taufe. Was heißt das? Selbst wenn ihr das vielleicht noch nicht wissen solltet, sagt Paulus, ihr habt, das füge ich jetzt mal so ein, selbst wenn ihr das noch nicht wissen solltet, aber ihr habt, weil ihr einen gemeinsamen Herrn habt, auch eine Taufe. Und jetzt möchte ich mit Ihnen mich darauf nochmal konzentrieren und fragen, worin könnte diese Gemeinsamkeit bestehen? Die Diskussion über die Taufe leidet seit vielen Jahrzehnten, nach meiner Überzeugung, an einem Hauptfehler. An dem Fehler, dass sie verkürzt wird auf die Frage des äußeren Zeitpunktes. Ja, dass die Taufdiskussion fast nur um die Frage läuft, groß oder klein. Bevor er zum Glauben kommt ist oder nachdem er zum Glauben ist. Und dass man das also beschränkt gewissermaßen auf die Frage des äußeren Modus. Und bei manchen hat man den Eindruck, Hauptsache der Modus stimmt, Hauptsache dabei ist einer, ja, der tauft auch Säuglinge, dann fragt man gar nicht mehr weiter nach, wie er das im Einzelnen meint. Oder unter Leuten, die für die Gläubigentaufe stehen, hat man den Eindruck manchmal, ach, die sind schon zufrieden, Hauptsache es wird zum richtigen Zeitpunkt getauft, was der sonst unter der Taufe versteht, da frage ich gar nicht mehr groß nach, das interessiert mich gar nicht mehr so doll. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe Folgendes festgestellt, dass es oft zwischen Leuten, die sich über den Zeitpunkt der Taufe nicht einig sind, in der Substanz mehr Gemeinsamkeiten im Taufverständnis gibt, als zwischen Leuten zum Teil, die gemeinsam für die Kindertaufe oder gemeinsam für die Gläubigentaufe sind. Habe ich festgestellt, dass oft die Substanz des Taufverständnisses zwischen Leuten, selbst wenn die über den Zeitpunkt uneins sind, größer ist die Gemeinsamkeit als manchmal zwischen Leuten, die zwar beide die Kindertaufe vertreten oder beide die Gläubigentaufe vertreten, aber sich ansonsten völlig uneins sind, was darüber gemeint ist. Also es gibt Vertreter der Kindertaufe, die sagen, das ist die Wiedergeburt und dadurch wird einer zum Christen. Und es gibt andere, die sagen, das kann es auf keinen Fall sein. Auch wenn wir Kinder taufen, vertreten wir nie und nimmer diese These, dass es eine Wiedergeburt durch die Taufe gäbe. Also, dabei wird das Entscheidende übersehen. Bei dieser Fixierung auf das Äußere, auf die äußere Form, auf den Zeitpunkt. Da wird übersehen die Frage nach der Bedeutung der Taufe, nach dem Wesen der Taufe. Und von der Seite her möchte ich es heute jetzt nochmal angehen. Ich denke, unter uns herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass die Taufe ein Zeichen ist. Ähnlich wie das Abendmahl. Die Reformatoren haben das, nicht nur sie, aber sie auch, Sakrament genannt. Und sie haben auch vom sichtbaren Wort gesprochen. Die Taufe Und auch das Abendmahl ist wie ein sichtbares Wort, eine Predigt mit Wasser oder eine Predigt mit Brot und Wein. Das heißt, die Taufe hat keine magische Wirkung. Sie wirkt nicht durch sich selbst. Dadurch, dass da jemand getauft wird, geschieht jetzt nicht irgendetwas Magisches, was durch sich selbst schon wirkt. Die Taufe ist ein Zeichen. Und die Taufe braucht das Wort. Sie muss durch das Wort erklärt werden und sie unterstützt ihrerseits das Wort, das sie unterstreicht und bekräftigt. Sie ist ein Zeichen. Nun wissen wir auch, Zeichen können eine große Wirkung haben. Nehmen wir doch mal nur als Beispiel den Ehering. Das ist auch so ein Zeichen. Dieser Ehering hat auch keine magische Wirkung. Also ich bin nicht dadurch verheiratet, dass ich einen Ehering trage. Da kann jemand in den Juwelierladen gehen und sich einen Ehering kaufen und anstecken lassen. Dadurch ist er noch nicht verheiratet. Der Ehering macht mich nicht zum Ehemann. Aber der Ehering hat trotzdem eine Wirkung. Er ist die sichtbare Bekräftigung eines Versprechens. Eines Versprechens, was ich meiner Frau gegeben habe und was meine Frau mir gegeben hat. Und dazu dient auch seine Zeichenwirkung. Er ist ohne Anfang und Ende. Das heißt, so soll auch meine Liebe und Treue ohne Ende sein zu meiner Frau. Und in den Ring, den meine Frau trägt, ist mein Name eingraviert innen. Und umgekehrt auch. Das heißt doch, mein Name ist eingraviert, ich gebe mein Leben, ich gebe meinen Namen in deine Hand. Ich binde mich an dich ohne Vorbehalt. Und bei manchen heißt es vielleicht auch, du kannst mich um den Finger wickeln. Aber jedenfalls, der Ehering ist ein wirkungsvolles Zeichen. Ohne Ende soll meine Treue und Liebe zu dir sein. Ich gebe mein Leben an deine Hand. Und das wird durch den Ehering besiegelt und bekräftigt. So, und ganz ähnlich verhält es sich mit dem Zeichen der Taufe. Die Taufe besiegelt, die Taufe bekräftigt. Sakrament kann man wörtlich eigentlich übersetzen mit Eid, Gelöbnis. Das ist wörtliche Übersetzung von Sakrament. Eid, Gelöbnis. Und wer gelobt hier? Gott. Gott bekräftigt ein Versprechen. Der eigentlich Handelnde in der Taufe ist Gott. Deswegen werden wir ja auch getauft. Wir taufen uns ja nicht selbst. Im Judentum, da gab es die Proselytentaufe, derer, die übergetreten waren. Und da sagt man, die Proselyten haben sich, also die zum jüdischen Glauben übertraten, die haben sich selber untergetaucht. Die christliche Taufe ist eine passive Taufe. Wir werden getauft. Da geschieht etwas am Menschen. Wenn Paulus in Römer 6 sagt, wir werden begraben mit Christus durch die Taufe. Wir begraben uns nicht selbst. Wir werden begraben. Oder wenn er sagt, wir werden getauft zu einem Leib durch den Heiligen Geist. Wir taufen uns da nicht selbst hinein in den Leib der Gemeinde. Wir werden getauft. So, der erste Handelnde in der Taufe ist Gott. Und dann auch die Menschen. Aber der erste Handelnde ist Gott. So, und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und fragen, gut, die Taufe ist ein Zeichen. Wofür steht dieses Zeichen eigentlich? Was wird durch die Wassertaufe denn ausgedrückt? Und da kann man deutlich sagen, die Wassertaufe bekräftigt durch ihr Zeichen das, was in der Geisttaufe geschieht. Die Wassertaufe symbolisiert, bekräftigt das, was in der Geisttaufe geschieht. Über die Geisttaufe haben wir ja schon gesprochen. Die Geisttaufe, das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Christwerden. Jeder, der Christ wird, erhält die Taufe mit dem Heiligen Geist. Geisttaufe bedeutet, wir werden Christen. Das heißt, wir bekommen den Heiligen Geist. Wir ergreifen im Glauben an Jesus die Vergebung unserer Sünden. Unser altes Leben wird in den Tod Christi mit hineingenommen. Das alles geschieht in der Geisttaufe. Das geschieht, wenn wir Christen werden. Und diese Geisttaufe meint der Apostel Petrus, wenn er von der Taufe spricht, die euch rettet. 1. Petrus 3,21, da spricht Petrus von der Taufe, die euch rettet. Damit meint er natürlich nicht die Wassertaufe rettet keinen, sondern diese Geisttaufe, die Taufe durch den Heiligen Geist, wenn ihr Christ werdet, das rettet euch. Das geistliche Geschehen, in dem Gott uns zur Bekehrung führt und uns eingliedert in seine Familie. Und diese Geisttaufe, die haben alle Christen schon mal gemeinsam, egal wie sie sonst über die Wassertaufe denken. Jeder von uns, der zu Jesus Christus gehört, hat diese Geisttaufe bei seiner Bekehrung, bei seiner Wiedergeburt erfahren. Und jetzt kommt die Wassertaufe in den Blick. Wir hatten gesagt, sie ist ein Zeichen, durch das Gott spricht, so wie er durch sein Wort spricht. Die Wassertaufe verbildlicht, die Wassertaufe bekräftigt, was geschieht, wenn einer Christ wird.
Und darum passt auch das Symbol des Wassers. Wie Wasser Schmutz abwäscht, so wäscht Jesus uns den Schmutz der Sünde ab, wenn wir Christen werden. Wie man in Wasser ertrinken kann, Römer 6, so nimmt Jesus unser altes Leben mit in seinen Tod. Er rechnet uns an, was an ihm geschehen ist. Er nimmt uns hinein in sein neues Leben. Und wie Wasser den Durst löscht, so stillt Jesus unseren Durst nach Leben. Und wie gesagt, das geschieht nicht durch die Wassertaufe, weder durch die Säuglingswassertaufe noch durch die mündigen Wassertaufe, aber die Wassertaufe ist ein Zeichen dafür. Gott bekräftigt, jawohl, ich will das schenken. Und schauen Sie, deswegen sagt ja auch Petrus in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2,38, da sagt er, lasst euch taufen auf den Namen Jesu, und wie geht's dann weiter? Zur Vergebung eurer Sünden. Da meint Petrus nicht, die Wassertaufe vergibt automatisch die Sünden. Das kann er nicht meinen, weil die ganze Heilige Schrift etwas anderes sagt. Aber Petrus sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Damit will er deutlich machen, die Taufe bekräftigt, dass Jesus dem, der glaubt, die Sünden vergibt. So, und ähnlich schreibt es Paulus in Römer 6, Vers 4. Da sagt er, wir sind durch die Taufe mit Christus begraben in seinen Tod. Auch das geschieht natürlich nicht automatisch bei der Wassertaufe, sondern die Wassertaufe bekräftigt, bezeichnet, verdeutlicht, symbolisiert, wer im Glauben zu Jesus kommt, der wird in seinen Tod mit hineingenommen. Wer Christ wird, wer die Wiedergeburt erfährt, wer sich im Glauben zu Jesus flüchtet, der wird in das Sterben Jesu mit hineingenommen, in seinen Tod. Dem wird das angerechnet, was Jesus durch seinen Tod erwirkt hat, nämlich Vergebung der Sünden. Und der wird von Jesus in ein neues Leben hineingestellt. Jesus nimmt uns mit in seinen Tod hinein und in seine Auferweckung und schenkt uns ein neues Leben unter seiner Führung. Und das ist symbolisiert durch die Taufe. Sie ist das äußere Zeichen dafür. Gottes Siegel, wenn Sie so wollen, mit dem er seine Verheißung, die er uns im Wort gibt, nochmal zeichenhaft bekräftigt. Da sagt er, jawohl, das schenke ich jedem, der meinem Sohn vertraut. Und ich besiegle es, ich bekräftige es durch das Abendmahl immer wieder und durch die Taufe einmal. Fassen wir also zusammen. Die Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen, durch das Gott redet. Die Wassertaufe, dieses Zeichen, beschreibt symbolisch, was geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Also wenn ein Mensch die Geisttaufe erfährt. Und damit bekräftigt und besiegelt die Wassertaufe, dass Gottes Verheißung, die er uns im Wort gegeben hat, dass sie auch wahrhaftig ist. Das Zeichen bekräftigt das Wort. Also etwa wie Wasser Schmutz abwischt, so vergibt Gott wirklich dem den Schmutz seiner Sünde, der an Jesus glaubt. Das ist das Wesen der Taufe. Und jetzt stellt sich erst die Frage, an wem darf oder soll dieses Zeichen vollzogen werden? Verstehen Sie, wir sind jetzt ganz anders herangegangen. Wir haben versucht zusammenzutragen, was die Bibel an vielen Stellen über die Taufe sagt, und sagt, was bedeutet sie eigentlich? Und jetzt erst können wir fragen, an wem soll nun dieses bekräftigende Zeichen, das Gottes Verheißung unterstreicht, an wem soll oder darf dieses Zeichen vollzogen werden? Und da gibt es nun unterschiedliche Auffassungen. Da sagen die einen, die sich bis dahin einig sind, die sagen, dieses Zeichen kann man erst an dem vollziehen, der den Glauben schon ergriffen hat. Es ist also ein Zeichen, das wir nur an Mündigen vollziehen dürfen. Und so ist es ja auch die Regel in der Missionssituation heute, wo Menschen erstmals zum Glauben kommen, dann kommen sie hören das Evangelium, sie werden gläubig und sie werden getauft. Das ist ja auch der Regelfall etwa in der Missionssituation der Apostelgeschichte. Die Frage stellt sich ab der zweiten Generation, nämlich sie lautet, was wird mit den Kindern der Christen? Und da sagen jetzt die Befürworter der Säuglingstaufe, wenn die Taufe als ein Zeichen, als eine Form des Wortes Gottes Verheißung bekräftigt, dann dürfen wir dieses Verheißungszeichen auch über das Leben der Säuglinge stellen. Es geht beides Mal um dieselbe Verheißung. Man kann sagen, beim Mündigen ist die Taufe eine nachträgliche Bekräftigung. Gottes Zusage, die du ergriffen hast, als du dich bekehrt hast, die gilt wirklich. Und zur Bekräftigung dessen taufen wir dich jetzt. Und beim Unmündigen, beim Säugling, ist die Taufe keine nachträgliche Bekräftigung, sondern eine vorauslaufende Bekräftigung. Gottes Zusage, die du noch ergreifen sollst, Gottes Zusage, zu der wir dich im Glauben und rufen und einladen wollen, die steht auch über deinem Leben. Und daran werden wir dich immer wieder erinnern durch sein Wort. Wer glaubt, wird gerettet. Darum komm zum Glauben an Jesus. Seine Verheißung steht auch über deinem Leben. Und bei dieser Praxis steht im Hintergrund, was Paulus mal über den Vergleich zwischen der Beschneidung der Säuglinge im Alten Testament und der Taufe im Neuen Testament gesagt hat. In Kolosser 2, Vers 11 und 12, da sagt Paulus, ihr seid durch Christus beschnitten, ihr seid begraben durch die Taufe. Ihr seid durch Christus beschnitten, ihr seid begraben durch die Taufe. Da stellt Paulus eine Parallele auf zwischen der Beschneidung und der Wassertaufe. Und das ist interessant, denn beide, Beschneidung und Wassertaufe, stehen als äußere Zeichen für ein inneres Geschehen. Die äußere Beschneidung im Alten Testament war ein Zeichen für die Beschneidung der Herzen. Das hat Gott auch immer wieder durch die Propheten gesagt. Und dadurch, dass die Kinder im Alten Testament äußerlich beschnitten waren, waren sie noch lange nicht gläubig, sondern es war der Ruf Gottes, lasst eure Herzen beschneiden. Und so ist die Wassertaufe im Neuen Testament ein äußeres Bild für die Geisttaufe durch die Vergebung der Sünden. Neues Leben aus Christus. Beschneidung des Herzens. Geisttaufe durch Vergebung der Sünden. Und es ist interessant. Abraham, der Stammvater, wann wurde der beschnitten? Er wurde beschnitten, nachdem er zum Glauben gekommen war. Er wurde beschnitten als Erwachsener. Und dann bekam er folgenden Auftrag. Er sollte fortan die Säuglinge aus seiner Sippe in diesen Bund mit hineinnehmen, indem er auch sie beschneiden ließ am achten Tag ihres Lebens. Das ist eine interessante Parallele. Und Paulus sagt ja auch in 1. Korinther 7, dass die Kinder der Christen unterschieden sind von den Kindern der Nichtchristen. Er sagt nicht, dass die automatisch schon Christen sind. Aber er sagt, wenn nur ein Christ in einer Ehe ist, dann sind die Kinder schon heilig. Er sagt nicht, sie sind dadurch schon automatisch gerettet und Christen, aber er macht deutlich, wenn nur ein Christ in einer Ehe ist, sind die Kinder dadurch schon unterschieden von den Kindern der Heiden. Sie sind noch nicht bekehrt, sie sind noch nicht Christen in dem Sinne. Aber sie stehen schon unter einer besonderen Verheißung. Und so gibt es in unserer Gemeinde, in vielen anderen Gemeinden, auch diese beiden Möglichkeiten. Manche Eltern sagen, wir möchten, dass unsere Kinder die Taufe als Bekräftigung der Verheißung erhalten, nachdem sie diese Verheißung ergriffen haben, nachdem sie Christen geworden sind, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Und diese Eltern lassen ihre Kinder, ihre Säuglinge nicht taufen, sondern schicken sie trotzdem natürlich zum biblischen Unterricht, nehmen sie mit in die Gemeinde hinein und beten dafür, dass diese Kinder, in welchem Alter Gott es schenkt, zur Bekehrung finden. Und diese Kinder sind dann zu taufen, wenn sie noch nicht getauft waren. Und andere Eltern sagen, wir wollen, dass schon über dem Leben unserer Säuglinge diese Verheißung Gottes bekräftigt wird, zu der wir sie dann im Glauben einladen wollen. Und diese beiden Haltungen und Schwerpunkte widersprechen sich auch gar nicht gegenseitig. So können wir uns gegenseitig tragen. Es wird auf niemanden Druck ausgeübt, nun unbedingt seine Säuglinge taufen zu lassen. Und niemand wird schief angesehen, wenn er den anderen Weg geht. Beide Male, und das ist wichtig, ist es die eine Taufe. Es ist dasselbe Zeichen, mit dem der allmächtige Gott besiegelt, dass seine Verheißung gültig ist. Diese eine Taufe wird nur jeweils zu einem anderen Zeitpunkt vollzogen. Einmal an dem Säugling, ein anderes Mal an dem, der bekennt, dass er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich möchte nochmal bekräftigen, selbst dort, wo man unterschiedliche Auffassungen über den richtigen Zeitpunkt der Taufe hat, kann man trotzdem im Prinzip übereinstimmen, was das Wesen der Taufe ist. Und die Wirklichkeit der Taufe durch den Heiligen Geist, die ist ohnehin allen Christen gemeinsam. Wir wurden alle zum Glauben an Jesus geführt. Wir wurden alle in sein Sterben und Auferstehen mit hineingenommen. Wir wurden alle in seine Gemeinde eingefügt. Wir wurden alle gerettet durch den einmaligen Opfertod Jesu Christi. Und darum kann Paulus mit Fug und Recht auch die eine Taufe in diese Aufzählung hier einreihen. Als einen Stein in unserem gemeinsamen Fundament. Und wissen Sie, das haben auch unsere Glaubensväter immer wieder gesehen und bezeugt. Ich darf nochmal erinnern an Martin Lloyd-Jones, der ein Befürworter der mündigen Taufe war, aber auch in seinen Büchern immer wieder deutlich macht, das darf kein Trennungsgrund sein. Und er hat genauso geachtet die geistliche Aufrichtigkeit der Brüder, die das anders entschieden hatten. Und genauso umgekehrt George Whitefield oder John Wesley oder Wilhelm Busch, Befürworter der Säuglingstaufe, und die trotzdem mit großem Respekt und brüderlichem Vertrauen mit denen zusammen Gemeinschaft hatten, die das an dieser Stelle, was den Zeitpunkt anbetraf, anders sahen. Es gibt ein ganz bewegendes Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, das muss ich Ihnen noch sagen. Es gibt eine ganz berühmte Westminster Confession von 1647, ein reformiertes Bekenntnis, das wahrscheinlich weltweit verbreitetste reformierte Bekenntnis, das sich für die Säuglingstaufe ausspricht, 1647. Und wenige Jahre danach, in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts, da waren zwei Älteste in einer ehrwürdigen Baptistengemeinde in London, die hießen William Collins und Nehemiah Coates. Und diese beiden Brüder, die merkten, wir brauchen für unsere Baptistengemeinden ein Glaubensbekenntnis. Die Leute driften sonst lehrmäßig viel zu weit auseinander. Wir brauchen geistliche Klarheit, wir brauchen Festigung, wir brauchen ein Glaubensbekenntnis. Und das beste Glaubensbekenntnis, das sie zu diesem Zeitpunkt finden konnten, war die Westminster Confession von 1647. Die war noch gar nicht so alt. Und was haben sie gemacht, die beiden Baptisten? Sie haben weitgehend für ihr Glaubensbekenntnis die ausgefeilten Formulierungen der Westminster Confession von 1647 übernommen. Und sie haben auf diese schöne Weise auch ihre Verbundenheit mit den anderen puritanischen Gläubigen zum Ausdruck gebracht. Und dann haben sie nur einige wenige Passagen, vor allem die Passagen zur Taufe und den Dingen, die an der Taufe dranhängen, die haben sie geändert. Und so entstand dann das berühmte Bekenntnis, das heute bekannt ist als die Baptist Confession von 1689. Die Baptist Confession von 1689, ich habe jetzt von einem Bruder aus Italien gehört, der mit anderen zusammen eine Vereinigung italienischer Baptistengemeinden gründen wird, und sie werden sich stützen auf diese Baptist Confession von 1689. Und das ist der jüngere Bruder der Westminster Confession von 1647. Warum war das möglich? Es war möglich, weil die Brüder wussten, es ist der eine Herr, dem unser Leben gehört. Es ist die eine Wahrheit, die uns trägt und der wir folgen. Und nur weil wir an dem Punkt, was den Zeitpunkt angeht, noch nicht auf eine gemeinsame Linie kommen wollen, gehören wir dennoch als Brüder zusammen. Und wir drücken das aus durch diese enge Verwandtschaft der Baptist Confession von 1689 mit der Westminster Confession von 1647. Bleibt eine letzte Frage, die angesprochen werden muss, damit keiner von uns mit einem Missverständnis nach Hause geht. Man könnte ja jetzt sagen, bitteschön, warum dann nicht auch mit der katholischen Kirche? Kann man da nicht auch sagen, also das eine oder andere wird sich ja vereinbaren lassen? Ich will Ihnen sagen, warum ich der Überzeugung bin, dass das nicht geht. Sicherlich einige Mitglieder der römisch-katholischen Kirche mögen im Prinzip auf dem gleichen Fundament stehen, dann sind sie aber in ihrer Lehre nicht mehr katholisch. Sie wissen es nur noch nicht. Aber mit der römisch-katholischen Kirche selbst werden wir so eine Gemeinsamkeit der Bekenntnisse niemals haben können. Warum ist das so? Ich will das an einem Punkt klar machen. Weil dort in der Substanz nicht derselbe Herr wirklich bekannt wird wie bei uns. So hart das klingt, aber ich habe mich lange mit den Texten und der Fragestellung auseinandersetzen müssen. Dort wird nicht der eine Herr wirklich bekannt, der uns eint. Oberflächlich betrachtet ja. Auch die römisch-katholische Kirche lehrt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er auferstanden ist. Aber dort ist Jesus nicht der eine völlig ausreichende Retter, dessen ein für alle Mal gebrachtes Opfer wirklich genügt. Sondern da ist Jesus nicht der eine unumschränkte Herr, sondern er wird ergänzt durch andere Zusatzinstitutionen, die ihn umgeben, die sozusagen nochmal eine Vermittlung zwischen Jesus und uns einbauen. Das hat der Theologe Helmut Frey wunderbar beschrieben. Er hat gesagt, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Zwar steht er offiziell in der Mitte, aber weil die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht in der Tiefe erkannt wird, weil der Schluss aus der Einmaligkeit und Genugsamkeit seines Erlösungswerkes nicht gezogen wird. Laut katholischem Verständnis wird ja in jeder Eucharistie durch den Priester unblutig Christus stets wieder geopfert, was völlig dem Neuen Testament widerspricht. Und weil das so ist, sagt Frey, wird Jesus selbst durch Zwischeninstanzen in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Durch die Kirche, die behauptet, sein Werk auf Erden fortzuführen. Durch den Papst, der seine Person auf Erden vertritt. Durch Maria, die ihn im Himmel umstimmt. Durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden, ihre Verdienste und durch die Handlungen der Priester, die uns Beistand leisten. So werden die Hoheit und die Liebe Jesu verdunkelt. Und es ist nicht der Glaube an den einen Herrn, dessen einmaliges Opfer völlig ausreicht, um uns zu erlösen. Das ist der traurige Unterschied. Und darum ist es wichtig, dass wir gerade im Gespräch mit Menschen, die der römisch-katholischen Kirche angehören, versuchen, behutsam auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen. Vielleicht werden wir auf den einen oder anderen stoßen, der es so glaubt, wie es in der Bibel steht. Und der nur noch nicht weiß, dass seine Kirche in ihren Bekenntnissen etwas ganz anderes gelehrt hat und bis heute lehrt. Und so kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir am Anfang aussprachen. Echte Einheit gibt es nur auf dem Fundament der Wahrheit. Und Paulus sagt uns hier in diesen Versen, Leute, seid dankbar. Seid dankbar, dass der dreieinige Gott euch dieses gemeinsame Fundament gegeben hat. Und nun pflegt dieses kostbare Geschenk. Pflegt es zur Ehre Gottes. Pflegt es, um euch gegenseitig zu stärken. Und pflegt es, um damit anderen zu dienen. Und liebe Geschwister, in diesem Sinne lassen Sie uns auch wirklich als Einheit in die Bibeltagswoche hineingehen, die jetzt vor uns liegt. Diese Bibeltagswoche und das kommende Wochenende wird sicher manche Herausforderungen für uns alle bereithalten. Möglicherweise auch manche Anfechtungen. Wir werden einander brauchen. Und so lassen Sie uns wirklich gemeinsam auch in diese Aufgabe hineingehen, dass wir gemeinsam unserem Herrn dienen, dass wir gemeinsam einander dienen und dass wir dann auch gemeinsam denen dienen können, die Gott am nächsten Wochenende zu uns schicken wird. Und so wollen wir dann gemeinsam zur Ehre unseres großen Gottes seine Gemeinde bauen. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ihm sei die Ehre. Amen. Lassen Sie uns jetzt das Lied zu unserem Predigt